Marin Kreumann, zwei Krimi-Preise in Folge, ihr Bühnenprogramm In My 60s, gefühlter Untertitel 50 Jahre Pubertät, sehr gut nachgefragt. Immer neue Staffeln ihrer aktuellen Satire-Serie Kreumann in der ARD. Dort fand auch die große Geburtstagsparty zum 70. statt. Der Film Kreumann, der Geburtstag in der Mediathek, weiterhin verfügbar, unbedingt sehenswert. Ihre Karriere nimmt wirklich rasante Fahrt auf. Kommen Sie da selbst noch mit?
Ja, manchmal muss ich so ein bisschen innehalten und denke, huch, kneife ich mich und sage, was passiert jetzt? Bin das wirklich ich? Wenn ich aufwache, ist es immer noch so oder habe ich das geträumt? Das ist schon irre, was mir da widerfährt, gerade an diesen verschiedenen Preisen. Also gerade im letzten Jahr, was alles, der Bayerische Fernsehpreis, der Deutsche Fernsehpreis, Goldene Rose, Lebenswerk. Also wenn ich jetzt in den letzten 25 Jahren, wenn man das gerecht aufgeteilt hätte, also sozusagen vernünftig aufgeteilt hätte, hätte ich ja auch alle 2 Jahre so einen netten Preis gekriegt und das hätte mich so nett begleitet und es wäre irgendwie auch okay gewesen. Aber jetzt war das 25 Jahre gar nichts und jetzt boff, kommen die alle rein. Irgendwie ist es schön, weil es bestätigt ja diese Phase, in der ich jetzt bin und die ist so glücklich, weil sie schöpferisch ist und entwickelt ist und weil ich etwas dazu gewinne und auch merke, dass ich mich noch entwickle. Und das ist natürlich toll, sagen zu können, ich bin jetzt 70 und das ist die beste Phase meines Lebens. Ich blühe, ich bin keineswegs am Welken, sondern ich blühe.
Sie sehen wunderbar aus, Sie sind sportlich, Sie haben sich selbst das Kraulen beigebracht.
Ja, ja, das war ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Teil, dass ich früh gemerkt habe, ich muss diese Auszeiten haben und ich muss mit meinem Körper gut umgehen, dass ich das schaffen kann, im höheren Alter noch kreativ zu sein. Das habe ich irgendwie früh gemerkt, weil ich natürlich immer schon gemerkt habe, dass ich eine Spätentwicklerin bin. Das hat mir geschwant. Aber der Zustand jetzt ist natürlich göttlich. Es ist wunderbar. Es ist, ich kann es gar nicht ausdrücken. Und ich hätte es auch nie, es ist so unerwartet.
Das Leben ist nun mal nicht vernünftig, Marin Kreumann, auch wenn Sie das bedauern mögen. Deshalb geht es jetzt gleich weiter mit Preisen. Sie bekommen die Karl-Zuckmeier-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz für Verdienste um die deutsche Sprache und das künstlerische Wort. Sie sind hochgebildet, studiert, fast promoviert, literarisch beschlagen. Ich nehme mal an, Sie kennen das Werk von Karl Zuckmeier?
Ja, also Werk, das ganze Werk natürlich nicht komplett, aber ich habe natürlich mich damit befasst, Hauptmann von Köpenick, der fröhliche Weinberg. Und zwar habe ich mich auch damit befasst, als ich nämlich eine Laudatio halten durfte vor 5 Jahren auf Doris Dörrie, die damals die Karl-Zuckmeier-Medaille bekommen hat. Und da habe ich mich nochmal intensiver befasst mit Zuckmeier. Aber den habe ich sowieso geschätzt und der war auch bei uns zu Hause. Das war präsent. Mein Vater war ja auch ein sehr literarischer Mensch und natürlich Zuckmeier war einer der Namen, der viel. Also das war insofern nichts Neues, aber die Wiederbegegnung, als ich diese Laudatio gehalten habe, war dann schon aufschlussreich und ich habe gedacht, wie toll, der verbindet Volkstümlichkeit, eine politische Haltung und Witz. Das ist eine Mischung, diese 3 Sachen zusammenzubringen, ist ja etwas, was mir sehr am Herzen liegt.
Ja, ehrenwert. Karl Zuckmeier war in Opposition zum Nationalsozialismus, musste ins
Ausland.
Politische Exil, ja. In die USA. Hat aber zum Beispiel pädagogisches Theater à la Erwin Piscator abgelehnt. Also er wollte aufklären, er wollte aber auch unterhalten und die Leute nicht belehren. Und das ist ja genau auch Ihr Thema.
Ja, ja. Also wobei Brecht und die ganze Schule natürlich von mir rezipiert wurde, als ich Mitglied im Hans-Eisler-Chor war und wir diese Eisler-Lieder gesungen haben, das schon. Das verändern wollen als Intention, das ist tief in mir drin. Aber ich möchte den Weg gehen, nicht zu belehren, sondern zu unterhalten und die Leute durch einen unerwarteten Gedanken, ein Witz. Witz ist ja immer, besteht darin, dass etwas Unerwartetes passiert. Durch einen Witz zum Nachdenken zu bringen, das ist für mich die höchste Kunst. Eine Erkenntnis mit Witz zu vermitteln und die Leute lachen und wissen, sie haben einen neuen Gedanken gehabt.
Aber haben Sie präzise Erkenntnisse, eine Botschaft, die Sie vermitteln wollen oder wollen Sie die Leute aufmerksam machen, wach machen, zum Nachdenken bringen?
Ich bin gar nicht missionarisch. Ich möchte aufmerksam machen auf die Ungereimtheiten, die es in unserem Leben gibt. Angeblich sind Frauen gleichberechtigt, aber was passiert wirklich in unserer Sozialisation? Wie werden wir angeguckt? Wie werden Mädchen angeguckt? Also 60er Jahre, mein Spezialgebiet, mache ich meine Sendung drüber, mein abendfüllendes Programm drüber. Ich gucke auf die Feinheiten und auf die Widersprüche und auch auf die Verlogenheiten natürlich. Ich möchte den Klartext zeigen. Wir tun alle so entwickelt und dass wir so frei sind und so weit. Und wie sieht es wirklich aus? Das ist, finde ich, kann eine Aufgabe von Satire sein. Und das ist meine Aufgabe, den Klartext sozusagen zu sprechen von dem, was vorgeschoben wird.
Karl Zungmeier, um nochmal auf ihn zurückzukommen, hat in den USA seinen Lebensunterhalt im Exil auf schwierige Weise verdienen müssen. Unter anderem hat er für den amerikanischen Auslandsgeheimdienst einen sogenannten Geheimreport verfasst über erfolgreiche Künstler im Nationalsozialismus. Ernst Jünger, Gustav Gründgens, Theo Lingen, Leni Riefenstahl.
Ach,
und er hat
jetzt,
die in verschiedene Kategorien dann eingeteilt, das war ihm vorgegeben, aber er hat versucht, niemanden zu denunzieren und der Tenor war so ein bisschen im Deutschland der 30er Jahre herrscht so die Auffassung vor, dass Künstler nicht wirklich politisch verantwortlich sind, dass man sie auch nicht allzu ernst nehmen sollte, vor allem Schauspieler. Schauspieler waren so in Zuckmeyers Vorstellung Menschen, denen praktisch alles gestattet war und wenig
die Verantwortung. Die angeleitet werden, das ist die Vorstellung, Schauspieler haben einen Regisseur und es gibt einen Autor und das sind die wirklich, die politisch und intellektuell führend sind und die Schauspieler sind im Grunde Instrumente, die man einsetzt. Das ist natürlich ein sehr altmodisches Bild, aber zeitgemäß für damals. Er hat das so gesehen, wie es damals auch gehandhabt wurde. Und das ist zum Beispiel etwas, woran ich schon seit ich diesen Beruf ausübe etwas ändern will, was mir nie gefallen hat.
Ist Ihnen das gelungen, was zu ändern?
Partiell, ja. Also für mich selber, ja. Also zum Beispiel immer diese Entscheidung, wo man denkt, hätte ich das nicht anders machen sollen, dass ich nicht zur Schauspielschule gegangen bin, obwohl ich die Prüfung zur Reinhardtschule, hieß es damals in Berlin, heute UdK, bestanden hatte. Das war damals schon ein hochgradiges Auswahlsystem und es war eine große Ehre, genommen worden zu sein. Und da bin ich nicht hingegangen, weil ich dachte, jetzt habe ich 6 Semester schon mein Uni-Studium gemacht und ich werde nicht glücklich, wenn ich das nicht zu Ende mache. Außerdem interessiert es mich ja. So, und ich habe mich oft gefragt, wenn ich da hingegangen wäre, hätte ich natürlich wahrscheinlich an großen Theatern angefangen zu spielen. Ich wäre eine etabliertere Schauspielerin geworden. Das ja. Aber hätte ich mich noch getraut, ein Bühnenprogramm zu machen mit eigenen Texten? Wahrscheinlich erstmal nicht, weil ich gedacht hätte, genau dieses Rollenbild, worüber wir sprechen, ich bin ja die Schauspielerin, da gibt es jemand anders, der schreibt. Und ich bin ja nur dafür da. Und so bin ich im Grunde als Amateurin, als Mensch Maren, bin ich irgendwie auf die Bühne gegangen, habe gedacht, ich singe diese Lieder, es geht ums Frauenbild in den 50er Jahren. Und dazwischen mache ich halt so ein paar Texte, wie ich so reden würde. Und das war der Anfang eigentlich meiner Tätigkeit als Kabarettistin. Es war mir gar nicht so bewusst. Ich bin von mir selber ausgegangen, von meiner Art von Humor, leicht ironisch, bisschen sich lustig machen, bisschen, ja,
immer. Ja, aber mit tiefer Analyse. Sie haben ja Politökonomie auch studiert, als Teil Ihres Literaturstudiums. Das
ja,
war
ja,
damals
ja,
so
ja,
in
ja, ja,
das ist sehr Max reflektiert. Engels Werke, Das Kapital, da
ja,
ist ja viel war, Basis.
Ja, ich weiß nicht, was ich davon heute jetzt noch wiedergeben könnte, aber das war sehr wichtig, weil es einfach meinen Horizont verbreitert hat und meine Haltung daraus entstanden ist, dass ich das gelesen habe. Und natürlich bin ich analytisch und denke die Sachen zu Ende, aber man soll es nicht merken. So wie meine Texte, die ich in meiner Bühnenshow mache, so wirken sollen, als ob sie mir gerade einfallen. So, das ist meine Art von Understatement, dass man denkt, ach, die erzählt einfach irgendwas. Natürlich habe ich das total zu Ende gedacht und habe mir genau überlegt, was ich jetzt erzähle und wo ich so tue, als ob das jetzt gerade einfach nur eine kleine Anekdote ist. Nein, es ist alles, es hat den Zweck, etwas darzulegen, etwas plastisch zu machen, aber eben auf eine Art, die nicht erdrückt und die nicht einschüchtert, sondern die heiter ist und die man auch leichter unterschätzt. Also ich möchte lieber unterschätzt werden, als für zu pädagogisch gehalten werden.
Das ist ja auch Angela Merkels System, würde ich mal sagen.
Ja, und sie hat es ja relativ, also sie hat es ja irgendwie gut
weit entwickelt. Das ist,
ja. Das stimmt, das stimmt. Das Mädchen, die Mutti dann später, ja, unterschätzen und dann auf einmal ist sie aber sehr viele Jahre da und alle sagen, an ihr kommt man nicht vorbei. Angela Merkel war sehr, sehr langfristig und auf meine kleine, nicht merkelische Art bin ich auch sehr langfristig.
Sie erhalten den Zuckmeier-Preis in Mainz aus den Händen von Malu Dreyer, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin. Malu Dreyer gibt Ihnen was und könnten Sie ihr nicht was zurückgeben? Zum Beispiel einen guten Rat, wie die SPD aus ihrer Krise herauskommen könnte? Das fragen sich viele, aber Sie haben ja, Ihr Herz schlägt ja links, wird immer wieder betont.
Ja.
Haben Sie eine Idee?
Ich würde Malu Dreyer sagen, wie großartig ich sie finde. Allein, dass sie ihre Krankheit öffentlich gemacht hat zu dem Zeitpunkt, wo sie dann Ministerpräsidentin wurde, wie vielen Menschen sie damit geholfen hat und wie viel was da an Role Model da ist, dass ein Mensch ganz klar eine körperliche Schwäche zeigt und trotzdem die geistige politische Stärke hat. Das ist so viel wert. Das finde ich so großartig. Ich schätze diese Frau so sehr. Also Ratschläge, also das ist sowieso, alle geben irgendwie der SPD Ratschläge. Die muss jetzt wirklich, die müssen sich austauschen, müssen zu sich selber finden. Da gibt es verschiedene Lager, was ich übrigens nicht schlecht finde für eine Partei. Ich finde überhaupt nicht das, was alle immer sagen. Ja, eine Partei darf sich nicht mit sich selber befassen. Die muss sich permanent auch mit sich selber befassen. Die SPD hat sich zu wenig mit sich selber befasst seit Schröder. So, und das muss sie jetzt nachholen. Das finde ich alles okay. Ich würde mal mich da nicht in wohlfeile Ratschläge jetzt versteigen wollen. Ich würde sagen, wie toll ich Malu Dreyer finde.
Zum Zuckmeyer-Preis gehört ein großes Weinfass, 30 Liter Pfälzer Wein. Was passiert damit? Eine Riesenparty in Charlottenburg?
Ich glaube, das werde ich mal schön bunkern. Und wenn ich das nächste größere Familienfest mache, denn ich habe ja vier Brüder, die auch Kinder haben und auch schon Enkel haben. Und ich mache so alle 2 Jahre gefühlt, mache ich als Stellvertreterin meiner natürlich verstorbenen Mutter, die wäre jetzt 100 irgendwas. Also die Urgroßmutter gibt es nicht mehr, aber es gibt die Schwester von den Brüdern, und ich mache dann fest, wo alle Kinder, auch die Enkel meiner Brüder und Schwägerinnen, sich kennenlernen können. Und das wäre, glaube ich, ein guter Anlass, so gegen Nachmittag dann so, naja, kurz vor 6 oder so fängt man mit dem Alkohol an. Und ich könnte mir denken, dass da einiges weggeputzt wird dann.
Malu Dreyer ist eine starke Frau, sagen Sie, Marin Kreumann. Sie spielen eine andere starke Frau, nämlich Brigitte Macron. Starke Frau an der Seite eines auch ziemlich starken Mannes, an der Seite des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Also, als Macron die Wahl gewonnen hat und es kam raus, er hat diese Frau, die 25 Jahre älter ist, habe ich sofort gesagt, die will ich spielen, die muss ich spielen. Großartig. Dieser Altersunterschied in der anderen Richtung, zum ersten Mal ja in einem öffentlichen, international wahrgenommenen Amt, dieser Altersunterschied, dass die Frau älter ist als der Mann, und sie stehen es durch. Sie haben sich entschieden, das offensiv zu zeigen und nicht etwa als Verhältnis irgendwie zu machen, verdruckst, verlogen mit Geliebte oder so, und der Mann von ihr darf es nicht wissen, sondern die sind ganz klar, die haben es gelebt. Also so wie ich mir...
Sie war seine Französischlehrerin.
Sie war seine Französischlehrerin, ja, aber erstmal musste er studieren und dann ist er wiedergekommen, als er dann sozusagen volljährig war. Und dann hat er nochmal um ihre Hand angehalten oder wie immer er das gemacht hat. Und dann haben sie geheiratet. Das finde ich so mutig und das finde ich ein absolutes Vorbild, weil es so unwidersprochen, wir sehen immer diese älteren Männer mit den jüngeren Frauen und alle haben sich dran gewöhnt, es scheint normal zu sein. Es ist natürlich immer ein Machtindiz, dass man als älterer Mensch sozusagen Zugang zu diesen jüngeren, knackigen und so weiter Frauen hat. Aber das ist ja nicht die einzige Motivation, um mit einem Altersunterschied zusammenzuleben. Er sucht offensichtlich nicht in erster Linie das Knackige, der Emmanuel Macron, sondern er sucht die Reife, die Klugheit, die Autorität. Und dass das auch sexy sein kann, das interessiert mich natürlich sehr, weil das empfinde ich ja selber jetzt als 70-Jährige auch, dass ich überhaupt noch nicht abgeschlossen habe mit allem, was meinen jüngeren Frauen auch zugesteht. Das ist ja alles noch da, die Empfindungsfähigkeit, der Sexappeal, die Schönheit. Ich finde mein Äußeres besser als vor 30 Jahren, ehrlich gesagt.
Ja, das finden andere auch. Es ist immer wieder in der Presse zu lesen.
Ja, das ist...
Kritiker sind voller Bewunderung. Sie müssen uns dann noch Ihre Zauberformel verraten. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Brigitte Macron.
Ja, dass wir das alles noch haben, das möchte ich natürlich zeigen. Das zeigt Brigitte Macron. Und ich möchte das auch zeigen. Gleichzeitig mache ich natürlich keinen Personenkult bei der Sendung Kreumann und sage jetzt, Brigitte Macron wird jetzt mal hier aufs Podest gehoben oder so. Natürlich ist das auch etwas ironisch und ich zeige schon auch den Stress, die sie mit dieser Rolle hat, weil sie muss natürlich so tun, als ob alles total selbstverständlich wäre, was es natürlich nicht ist. Und ich finde eben, dass sie eben diese ultra kurzen Röcke immer, was ich ja super finde, um auch zu beweisen, dass sie natürlich attraktiv ist für diesen jüngeren Mann, das schwingt da ja auch so ein bisschen mit, immer noch ein bisschen beweisen müssen, ich bin wirklich noch erotisch, ich bin knackig sozusagen. Das fällt mir natürlich auf, weil ich genau diese Versuchung ja kenne als Frau mit 70. Das will ich natürlich auch zeigen und das will ich auch, dass wir da ruhig drüber schmunzeln können. Und das heißt nicht, dass ich mich lustig mache oder dass ich die fertig mache. Es ist keine Parodie, wo ich jemand fertig mache. Es ist eine Hommage. Diese Parodie ist eine Hommage. Es ist gar nicht in erster Linie eine Parodie. Ich mag das Wort impersonating gerne vom Englischen.
Können Sie das erläutern?
Ich spiele einfach diese andere Person. Ich tue so, als ob ich jetzt diese andere Person bin. Und oft wird gesagt, gerade im politischen Kabarett, Parodien, die macht man, wenn man jemand richtig blöd findet. Also ich parodiere hier irgendwie von der AfD, Beatrix von Storch oder so. Kann man machen, glaube ich, nicht an die Wirkung, ehrlich gesagt. Man kann auch Parodien machen, einfach weil eine Person einem nah ist. Und man kann mit freundschaftlicher, liebevoller Haltung auch kleine Kritiken da einbauen, dass es lustig wird, dass es einfach nicht so verehrungshaft wird. Aber man kann vor allem auch zeigen, was da toll ist. Was musste ich aufgreifen, diese Figur? Und ich liebe sie nach wie vor und ich hoffe, dass wir sie noch weiter machen können.
Ja, das hoffe ich auch. Die Serie ist, es ist eine Miniserie mit einem eigenen Logo. Ein wunderbarer Schwenk vom Eiffelturm über die Seine. Und dann ist man hoppla hopp bei Macrons zu Hause, im Schlafzimmer zum Beispiel.
Genau.
Und es wird nie peinlich.
Das ist schön, dass
die
Sie
beiden,
das sagen.
Es gibt so eine kleine Eifersuchtsspannung, weil Emmanuel Macron gespielt eben in diesen Sketchen Angela Merkel so toll findet. Brigitte Macron, gespielt von Marianne Kreumann, ist da ein bisschen eifersüchtig. Du und deine Angela, und dann
ja, genau.
Wird sehr politisch aber auch.
Ja.
Was hat sie denn für dich getan? Wo ist der große Eurozonenhaushalt? Ich zitiere aus dem Sketch.
Ja.
Wo ist die europäische Interventionstruppe? Wo ist deine Neugründung Europas? Also es gibt durchaus auch diese politische Komponente.
Ja, die ist dabei, aber mit leichter Hand. Und ich finde es auch politisch, Angela Merkel mal als jemand darzustellen, auf die eine andere Frau eifersüchtig ist. Das fand ich einfach eine gute Grundidee.
Das ist sicherlich das völlig neu.
Immer, das wird ihr immer ja abgesprochen, aber gesagt, naja, aussehen tut sie ja nicht und mit den Anzügen und so. Finde ich ja alles überhaupt nicht. Ich finde es super, Angela Merkel als jemand hinzustellen, die wirklich eine Bedrohung für eine andere Ehefrau ist. Das fand ich immer auch schön. Ja, und die kleinen politischen Bemerkungen, die bringen wir dann unter. Aber hauptsächlich geht es natürlich um dieses Geschlechterverhältnis.
Schreiben Sie die Sketche selbst?
Ich schreibe mit. Wir haben ein Autorenteam, das macht man so bei so Fernsehsendungen, von mehreren Autoren. Jetzt waren wir gerade zu sechst, glaube ich, und wir haben einen Headwriter. Und ich bringe mich da gut ein. Aber alleine könnte ich das auch nicht schreiben, weil wir sehr sorgfältig sind und wir arbeiten sehr lange an jedem Sketch. Der geht oft noch mal hin und her, wird überarbeitet, dann jemand geht noch mal speziell an die Pointen und dann hier so geht's nicht. Also wir haben sehr starke Auseinandersetzung mit den Texten. Das soll ja leicht sein, umso mehr muss man dran arbeiten. Am Schluss wird dann gekürzt. Ich kriege die Texte ja auch, die gehen ja alle durch meine Hand, weil ich sie spiele. Also ich habe da viele Möglichkeiten, mich zu verwirklichen und mich einzubringen. Und das ist natürlich ganz toll. Die Kunst ist ja aus dem, was ich vertrete als Maren, als Person, die 25 Jahre keine Sendung hatte, aber öffentlich aufgetreten ist in Talkshows, die kleine Sachen mal geschrieben hat, die klar gemacht hat, was sie denkt, wofür sie steht, das zu übertragen auf eine Sendung, die meinen Namen trägt. Und dazu brauche ich eben meinen wunderbaren Headwriter, Sebastian Koller. Dazu brauche ich auch ein Team. Da sind dann viele Menschen beteiligt, aber das erfordert einen Transfer von mir als Person auf diese Sendung. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und auch eine sehr kollektive Arbeit. Aber es ist natürlich schön zu wissen, dass ich mit dem, was ich denke, was ich möchte, was ich vertrete, die Grundlage dieser Sendung einfach bin und bleibe.
Sie hören SWR 2, Zeitgenossen mit Marianne Kreumann. Marianne Kreumann, Sie sagen, Brigitte Macron ist ein Role Model für ältere Frauen, um zu zeigen, die sind attraktiv, die sind in der Öffentlichkeit sichtbar. Das ist natürlich eine privilegierte Frau und Sie sind auch eine privilegierte Frau. Erzeugt dieser Perfektionismus, dieses Erotische auch noch mit 70, erzeugt das nicht auch möglicherweise Stress bei anderen Frauen, die diese Möglichkeiten nicht haben? Ist es insofern ein gültiges Role Model oder ist es ein partielles eher?
Es ist in jeder Schicht wichtig, Role Models zu haben. Wir brauchen nicht nur ein Role Model, das für alle gelten soll. Jede Schicht, jede Gruppe sucht sich jemand und es ist schön, ein Angebot zu machen. Im Alltag hat man einen gewissen geistigen Durchblick. Ich finde es durchaus neu, dass Frauen für ihren Intellekt verehrt werden. Und das ist bei Emmanuel Macron und seiner Lehrerin, seiner Ehemann, selbstverständlich offenbar so gewesen. Das merkt man ja. Merkt man auch in dem, wenn er begleitet wird, beim Wahlkampf oder so, habe ich mal so einen Film gesehen, wo sie dabei ist. Sie gibt Ratschläge. Sie ist der Brain. Also sie ist auch ein Brain. Natürlich ist er selber auch Hirn. Aber das ist zum Beispiel etwas, woran wir noch arbeiten müssen, weil der Blick auf Frauen, der tropft ja irgendwie ab manchmal nach dem Klimakterium. Ich gehe jetzt, sagen wir mal, mit einer jüngeren Freundin, ich sehe, wie der Blick sich dann an der jüngeren Frau festsaugt und mich nimmt keiner mehr wahr. Das ist ein Irrtum, das müssen die Menschen lernen. Ältere Frauen sind durchaus charmant, sexy, verehrungswürdig und alles. Und das ist auch eine politische Frage, denn je mehr wir alles zur Verfügung haben, desto mehr können wir eingreifen, auch in diesem Alter noch. Ich habe oft gedacht, diese Politiker, die dann so berühmt geworden sind, die sind ja oft sehr alt. Adenauer, in meiner Kindheit war es Adenauer, der war über 80. Ja, war offensichtlich am Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Wieso soll ich denn mit 70 nicht auch am Höhepunkt meiner Fähigkeiten sein als Frau? Da hat man viel Wissen angesammelt, man hat Menschenkenntnis, man hat sich über sich selber Gedanken gemacht, man hat eine Demut gelernt, man hat gelernt, auch Stärke zu zeigen, man ist ruhiger. Das sind alles ganz tolle Eigenschaften, die wir einbringen wollen. Und da möchte ich auch gesehen werden. Da möchte ich nicht nur optisch übergangen werden und ach, die ist die alle Trutschige, die gucken wir gar nicht mehr an, sondern guckt her, hier ist ein Körper mit einem Geist. So, und den nehmt mal gefälligst wahr.
Wenn ich Sie recht verstehe, Marin Kräumann, dann hat sich für die Frauen in den letzten Jahrzehnten einiges zum Positiven gewandelt.
Da haben sehr viele einzelne Frauen, die heute gar nicht so genannt werden, dran gearbeitet, haben sich manchmal krumm gearbeitet dafür, sind gehasst worden.
Wen meinen Sie?
Na, die alle Feministinnen, die in wichtigen Funktionen waren, angefangen von Lehrerinnen, haben sich da eingesetzt, mussten kämpfen, man muss im Elternbeirat kämpfen. Also es sind doch diese ganz vielen kleinen Kämpfe, die einen auch zermürben, dass man Inhalte durchsetzt, dass man durchsetzt, dass Mädchen gleich behandelt, dass der Junge nicht, und so weiter. Im Alltag ist es doch, wo sich die Emanzipation abspielt und der Kampf sich abspielt und verändert. Und ich möchte eigentlich denen danken, weil die haben die Voraussetzungen gegeben. Diese Frauen, die sie aufgerieben haben, die Feministinnen der 70er, 80er Jahre, die haben möglich gemacht, dass jetzt selbstbewusste Frauen mit Anfang 20 kommen und sagen, wieso, ist doch normal, das kann ich mir doch jetzt nehmen. Natürlich mache ich eine Ausbildung. Es war, als ich Abi gemacht habe, 67, nicht unbedingt normal, dass Frauen auch studiert haben. Es wurde schon immer noch gesagt, na, die heiratet ja so. Also gut, hier am
Frauen konnten damals kein eigenes Konto führen, sie konnten über Berufstätigkeit nicht entscheiden, das waren ganz andere Zeiten.
Ja, wenn sie ein uneheliches Kind gekriegt haben, waren sie nicht der Vormund. Ich meine, es sind unglaublich Sachen, was da normal war. Und das haben ja einzelne Frauen erkämpft. Und ich finde, es gibt dann irgendwann immer in der Gesellschaft so eine Situation, wo dann alle, auch Rechtere, auch Konservative, sagen, ja, damals war es so und jetzt ist es eben anders. Ja, dieses S stört mich immer. Es sind immer einzelne Menschen gewesen. Einzelne Frauen, die gekämpft haben, denen unbekannten, verachteten Feministinnen möchte ich einfach mal ein Denkmal setzen. Und die haben es möglich gemacht, dass jetzt der Diskurs, der Dialog sich verändert. Und ich sage immer, ich bezeichne mich als Spätentwicklerin, das stimmt ja. Aber auch die Gesellschaft ist eine Spätentwicklerin. Und zum Beispiel die Fernsehbranche ist auch eine Spätentwicklerin. Und jetzt haben sie geschnallt, dass es gut ist, dass sie so eine Alte wie mich haben, die feministische Themen macht. Aber es hat einfach die 20 Jahre gebraucht. So, und ich kann froh sein, dass ich noch nicht tot bin. So, deswegen so viel zum Thema sportlich sein, gesundes Leben führen, sich gesund ernähren und immer schön schwimmen, laufen oder Radfahren, damit man noch lebt, wenn man die späte Ehrung kriegt.
Sie sind Feministin, ganz klar. Wenn man mal so auf den feministischen Diskurs, sage ich jetzt mal etwas hochtrabend, schaut, dann gibt's ja eine unglaubliche Bandbreite. Also es ging los mit Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Dann Thea Dorn, die neue F-Klasse, schon selbstbewusstere Frauen, die sich durchaus im Karrieremodus sahen. Die Gender-Mainstreaming-Diskussion, ausgelöst durch Judith Butler. Die sehen Sie positiv mit diesen
ganzen... Ja, das sind alles Teile von einer Veränderung der Funktion von Frauen und einer Veränderung des Frauenbildes.
Und wenn man sagt, bei Gender Mainstreaming ist so, also zum Beispiel dieser Fokus auf Sprache, ich finde das manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich mir denke, ist es wirklich so wichtig, sich darauf zu fokussieren? Ist es nicht wichtiger, sich auf strukturelle Ungleichheiten, die es immer noch gibt, zu fokussieren und da einen Hebel anzusetzen?
Das schließt sich doch alles nicht aus. Ich finde immer, dass diese Ausschließlichkeit in der kämpferischen Auseinandersetzung so fehl am Platz. Das nehmen wir mit rein. Selbstverständlich muss die Sprache sich ändern. Sprache ist bewusstseinsprägend. Es ist, zum Beispiel in der DDR gab es gar keine weiblichen Endungen und manchmal sagen die Regisseurin aus der DDR sagen immer noch, ja, ich bin ja Regisseur. Die haben gesagt, ich bin Lehrer. Ja, fanden das okay. Die haben auch damit gelebt. Da würde jeder aus dem Westen sagen, naja, bei den Wörtern kann man ja vielleicht schon sagen Lehrerin, ohne dass es ein Wortmonstrum wird oder Regisseurin, kann man ja vielleicht schon sagen. Also es ist einfach auch eine Gewohnheitssache. Und ich glaube, die Veränderung von Männer- und Frauenbildern, die geht über die Veränderung der Gewohnheiten. Und das ist ungemütlich. Das ist genauso wie bei MeToo, wo sie alle sagen, ah, wie sollen, man kann ja gar nichts mehr. Man kann nicht mehr im Fahrstuhl fahren und so. Veränderungen gehen über ungemütliche Situationen. Wir müssen gucken, das geht über Verunsicherung. Darf ich das noch? Darf ich das nicht? Das ist gut. Dann wird nämlich geguckt. Und es ist, ich finde es ja überhaupt nicht schwer. Man geht in einen Kontakt mit einem Menschen des anderen Geschlechts oder je nachdem, wie man orientiert ist. Und man muss gucken, wie reagiert dieser Mensch. Man kann nicht einfach lossenden, grob anfassen, sondern man ist gezwungen zu gucken. Und das ist der eigentliche Erfolg. Das ist ja ein Gesprächsangebot an die Gesellschaft. Wir wollen die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Blick auf Frauen und Männer verändern, und zwar auf beide. Es geht nicht nur, dass die Frauen sich verändern, es muss auch der Blick auf Männer verändert werden. Es darf sich nicht mehr drüber lustig gemacht werden, wenn Männer den Haushalt machen oder sich um die Kinder kümmern. Da hat sich auch total viel getan, das finde ich auch super. Beide müssen sich verändern und für beide ist es eine Verunsicherung und die Verunsicherung ist gut. Ich nehme immer das Beispiel mit der Pädagogik, also in der Nachkriegszeit, ich weiß, meine älteren Brüder, da gab es Lehrer, die haben die geschlagen. Und die haben natürlich dann, irgendwie sprach es sich rum so in den 60ern, dass es nicht so cool ist und dass man irgendwie anders erzieht. Und es gab liberale Erziehung, es gab hier Summerhill und es gab Anti-autoritäre, also innerhalb der Pädagogik. Ja, auch innerhalb der Pädagogik natürlich, Bewegung innerhalb der Psychologie, das kam ja alles da erst auf. So, und da gab es natürlich die Alten, die gesagt haben, wie soll ich denn Kinder erziehen, wenn ich nicht mehr mit dem Lineal auf die Finger hauen darf, wie soll ich denn meine Autorität? So, die waren auch total verunsichert. Und da würde man heute ja, haben wir gesagt, ja, Pech gehabt, musste durch. Musste einfach ändern, ist jetzt nicht mehr so. So, und so, das würde ich vergleichen mit der Annäherung an Frauen. Ist jetzt nicht mehr so, muss man gucken. Und es geht ganz gut, wenn man hinguckt. Und man muss natürlich auf die Machtposition auch bereit sein zu verzichten. Also dass Chefs immer dieses joviale, herablassende, dass man schon die Frau dann berührt, auch die Sekretärin oder irgendwie mal, ich kenne es auch von Produzenten oder Producern mit Maskenbildnerinnen, wird immer gerne unreflektiert eigentlich berührt, wenn Maskenbildnerinnen fassen ja einen eh an und dann fasst man die Maskenbildnerin auch an. Das ist unmöglich. Das sind Sachen, die hat sich niemand klargemacht. In jedem Beruf gibt es diese Normalitäten, die man in Frage stellen muss. Mir fällt es natürlich in meinem Beruf auf, gerade mit der Maskenbildnerin, das war immer so, dass da zu schnell die Distanz aufgegeben wurde. Und wie gesagt, Verunsicherung, das Allerbeste.
Ihr Beitrag zur MeToo-Debatte ist der Sketch mit Dr. Hannelore Körner, Machtmissbrauch im Einklang mit dem Strafgesetzbuch. Ja. Sie coachen Männer, die im Zusammenhang mit der, in Anführungszeichen, ich zitiere, lästigen MeToo-Debatte noch nicht straffällig geworden sind und bringen denen bei, wie sie weiter eben ihre alte Masche reiten können, ohne dass sie Probleme kriegen. Also zum Beispiel, sie raten dann Frauen, sinnlos zu unterbrechen, Frauen Dinge zu erklären, die sie schon können, genau, die sie schon wissen, und vor allem deutlich schlechtere Kollegen ausgiebig zu loben, genau, im beruflichen
nicht
Umfeld.
Nicht zu würdigen, einfach nicht die Leistung zu würdigen, das ist ja ganz einfach. Strafrechtlich nicht relevant, das kann man weitermachen, so. Diese, ja.
Das haben Sie nicht Angst, da missverstanden zu werden, wenn Sie, also mit diesem Sketch, dieses so
wie, probieren? Missverstanden?
Ja, das ist ja wie ein Handbuch zum sexuellen Missbrauch, ja, der aber dann verkappt.
Das ist ja eine ganz klare satirische Überhöhung, würde ich sagen. Also jeder, der mich kennt, natürlich, das ist natürlich, ich mache mich lustig, dann zeige ich natürlich die andere Seite. So kann ich es schön, eben ohne pädagogisch zu werden, zeigen. Ich tue so, als ob ich die ganz konservative Tante da bin. Sonst wird es ja, wenn man immer dazu sagt, so ist es gemeint, hat es ja eben dieses pädagogische, dieses didaktische, was ich nicht haben möchte. Und ich will nochmal zurück auf den Gedanken, vorhin, den Sie gesagt haben, mit den Frauen, die nicht so gebildet sind, was die Frauenbewegung eigentlich für die Ungebildeteren gleicht. Ich finde, ich habe gute Möglichkeiten als Person, die im unterschätzten Medium Fernsehen arbeitet, für alle Frauen was zu tun, egal von welchem Background sie geprägt worden sind. Und wenn ich eine lustige Sendung mache, wo Leute lachen, deswegen will ich auch nicht mit meinem analytischen Instrumentarium, was ich von der Uni habe, damit gehe ich ja nicht hausieren, das wäre völlig falsch. Ich will alle Menschen einfach auf intelligente Weise zum Lachen bringen. Das geht in meine Texte ein und nicht in den Gestus, mit dem ich mich zeige. Also ich tue nicht so, als ob ich die Schlauste bin, die alles gefressen hat und ich sage euch, wie es geht, sondern ich unterwandere eigentlich. Und das kann jeder rezipieren, egal aus welcher Schicht er oder sie kommt. Und das ist ein Beitrag so, ja, zur Befreiung aller Frauen. Das gilt für jede. Das gilt für die, die einen Hochschulabschluss hat. Das gilt für die, die nur einen Hauptschulabschluss hat. Und mit Lachen und einer kleinen, subkutanen, frechen Haltung kann ich eben die alle erreichen. Und die merken das auch.
Sie hören SWR 2, Zeitgenossen mit Marin Kreumann. Marin Kreumann, 1993 haben Sie sich geoutet. Das war schwer. Warum haben Sie es gemacht?
weil es außer Heller von Sinnen und Cornelia Scheel überhaupt keine, und einer, glaube ich, einer grünen Abgeordneten, der Name mir jetzt entfallen ist, tapfere Frau, weil es außer diesen drei Personen keine offen lesbische Frau gab in Deutschland. Also offen lesbisch heißt, dass man es auch sagen durfte und dass man es wissen durfte. Das fand ich so absurd. Und ich hatte ja diese vielen schwulen Freunde. Ich habe natürlich das Werk von Rosa von Braunheim verfolgt. Ich habe die ganzen schwulen Jungs miterlebt, zum Teil gekannt, die sich tapfer geoutet haben und die dafür gesorgt haben, dass man es sagen kann, dass man es weiß und dass es eine Selbstverständlichkeit hat. Ich kannte auch drei Radiomoderatoren, die entlassen wurden beim SFB damals, weil sie angeblich so schwul klangen. So. Also es gab ja die offensichtliche Diskriminierung, es gab so wenige, die es gesagt haben. Und da dachte ich, wenn, ich habe das ja mit den schwulen Freunden mit durchgelebt und habe die unterstützt und habe gesagt, super, dass du das machst, ja, und egal, ob dein Vater dich enterbt, du machst es jetzt, das müssen wir machen. Und als es mir dann selber widerfuhr, dass ich mich in eine Frau verliebt hatte, ich hatte das gar nicht so deutlich gesucht.
Lesbisch auf dem zweiten Bildungsweg, haben Sie selbst genannt?
Ich bin immer in den zweiten Bildungsweg gekommen, genau. Da dachte ich so, jetzt bin ich dran, jetzt kann ich es auch leben, es kann ich auch zeigen. Ich bin privilegiert, weil die Leute sich für meine Meinung interessieren. Ich habe zwei Hauptrollen im Fernsehen gespielt. Ich weiß nicht, ob das genug Berechtigung ist dafür, dass Leute sich für mich interessieren. Aber wenn es jetzt mal ist, dann nutze ich das politisch. Mache bekannt, dass ich jetzt diese andere Sexualität habe und mal sehen, was passiert. Ich wollte natürlich auch andere Frauen ermutigen, das zu tun und auch vor allem den Jüngeren auch einen Anknüpfungspunkt geben. Und es ist auch geglückt. Ich habe heute noch manchmal Begegnungen mit Frauen, die sagen, oh, als sie damals bei Biolek waren, an dem Abend habe ich es meiner Mutter erzählt oder so. Das ist so wichtig, da auch da Role Models zu haben, also Menschen, wo man weiß, die sind homosexuell und die leben. Und die leben gut und die haben Erfolg und es geht und man kann es sagen, ohne dass man gleich stirbt. Und das dachte ich, wenn ich jetzt schon in diesem dubiosen Medium Fernsehen bin, kann ich das doch nutzen und gesellschaftlich ein bisschen was voranbringen. Deswegen habe ich das gemacht und ich glaube, das ist aufgegangen.
Ja, das hat viel bewirkt sicherlich. Wir haben jetzt die Ehe für alle.
Ja, das hat sich auf der Gesetzesebene, da haben natürlich Volker Beck und es ist auf der politischen Ebene ganz, ganz toll weitergearbeitet worden. Manchmal denke ich, die Gesetzeslage ist fast liberaler als einige Leute, als die Bevölkerung. Also jedenfalls Teile der Bevölkerung. Das ist immer, wenn sowas so schnell, relativ schnell durchgesetzt wird, werden natürlich nicht alle mitgenommen.
Wurde es zu schnell durchgesetzt?
Nein.
Das war ja ein Überraschungscoup von Angela Merkel letztlich
ich fand es total richtig. Man muss die Konstellation, die politische nutzen, um so fortschrittlich wie möglich die Gesetzeslage zu gestalten. Und wir arbeiten ja auf verschiedenen Ebenen politisch. Also ein Aspekt ist die Gesetzeslage, ein Aspekt ist die Role Model Sichtbarkeit. Und dann müssen wir eben auf den anderen Ebenen das nachholen und wir müssen auch viel diskutieren. Aber mir ist es aufgefallen, auch im Vergleich zu Frankreich, wo meiner Meinung nach nicht so viel über Homosexualität diskutiert wurde. Bei uns wurde es in jeder Talkshow, wie oft saß ich dann mit Volker Beck oder, ja, bei den Lesben waren es nicht so viel, bei den Jungs waren mehr, dann saß dann Rosa von Braunheim. Oder
vielleicht auch typisch.
Natürlich war das typisch, das hat natürlich auch Gründe. Aber das wurde wirklich weitlich diskutiert und es wurden auch die Antipathien und die Gegenargumente auf den Tisch gebracht und es wurde wirklich gestritten. Und als diese Gesetze dann kamen, konnte keiner mehr sagen, wir sind aber überrollt worden, sondern es ist ausgiebig diskutiert worden. In Frankreich glaube ich nicht, also Hollande hat es ja durchgesetzt, da gab es riesige Demonstrationen.
Contre le mariage pour tous,
alle Katholiken, die sich sowieso in dem laizistischen Frankreich sowieso untergebuttert fühlen, die haben da natürlich auch alle mitgemacht, seit Jahrhunderten ist es schon so, die haben jetzt ihr Thema entdeckt und gehen dafür auf die Straße. Und da war das schwieriger. Also ich habe schon das Gefühl, dass es bei uns eine aufgeklärte Mehrheit gibt, die das doch akzeptiert. Es sind nicht alle dabei, aber doch einige.
Die Tochter aus gutem Hause, merkt man ja immer an, heißt es oft über Marien Kreumann in Interviews oder in Porträts in den Printmedien. Wie gut war ihr Elternhaus?
Ich fand's klasse. Ich fand, also konservativ schon meine Eltern, besonders dann später in den 50er, 60er Jahren. Aber ich würde sagen, liberal-konservativ. Alles, was Erziehung anging, war sehr liberal. Denn meine Eltern waren ja in den 20er Jahren zur Schule gegangen. Meine Mutter vor allem hat das sehr betont immer, dass Sie durch diese fortschrittlichen Lehrerinnen, die es dann gab in den 20er Jahren, Weimarer Zeit, die haben aufgeräumt, die haben auch ein anderes Frauenbild gebracht. Ab 1918 gab es erst das Wahlrecht für Frauen. Es war ein Aufbruch für Frauen und die haben Frauen, Mädchen gefördert. Und nur weil sie die fortschrittliche Pädagogik damals hatte, durfte sie überhaupt Abi machen, durfte studieren, hat dann auch promoviert.
Ja, das war sensationell in den 30er Jahren, als dieses Fortschrittliche ja schon wieder durch den Nationalsozialismus zurückgestellt wurde.
Das waren Frauen, meine Mutter sagte immer in der Uni, was heute Humboldt-Uni ist in Berlin, da stand ein Schild, pack Eimer, Schaufel, Besen an, dann findest du schneller einen Mann. Und so, da hat sie sich immer lustig gemacht, da habe ich doch studiert, 1937 hat sie promoviert. So, das war eine ganz wichtige Botschaft und da war sie dankbar dafür. Sie wusste, sie wäre ohne diese fortschrittliche Pädagogik der Weimarer Zeit, wäre sie nicht die Person geworden, die sie war. Und das hat sie in die Erziehung einfließen lassen, ohne dass das eigentlich Thema wurde. Meine Mutter hat auch nie, die war auch keine Linke, die hat auch nicht Adorno gelesen oder das war überhaupt gar nicht ihre Welt. Aber sie hat uns intuitiv oder reflektiert, ich weiß nicht, sie hat uns relativ nicht autoritär erzogen. Wir mussten nicht irgendwie Essen aufessen, was wir nicht haben wollten, sondern die hat mit leichter Hand uns irgendwie so durchgeführt.
4 Söhne, eine Tochter.
Ja, wobei es auch mit meinen Brüdern natürlich, es gab gerade, als die in der Pubertät waren, schreckliche Konflikte, das will ich gar nicht leugnen. Aber sie hat, und ich habe das noch mehr beobachtet, ich war ja die Jüngste, ich habe das mehr beobachtet, wie sie dann mit den Enkeln umging, mit ihren Enkeln umging, dass sie eine völlig anti-autoritäre, selbstverständliche Art hatte. Also sie war so eine Mutter, die war emanzipiert, aber keinesfalls feministisch, aber auch eben keine politische Person. Deswegen dachte sie nicht so weit, dass sie die Jungs auch anders erzogen hat. Sie hat mich anders erzogen, aber ihre Söhne im Grunde nicht.
Wir wollen im Rückblick jetzt auch nicht zu viel verlangen von
ihrer
Mutter.
Nein, das möchte ich auch nicht. Ich finde, sie hat es super gemacht. Sie hat es super gemacht.
Zwei Grundsteine ihrer heutigen tollen Karriere sind sicherlich damals gelegt worden. Das war der Bachchor. Und die John-Kreinko-Schule, also Entwicklung des Musischen, aber auch der Disziplin. Wollten Sie in den Bachchor? Mussten Sie da rein?
Also Bachchor,
gehörte das zum guten Ton?
Das war die Jugendkantorei in Tübingen. In Tübingen lief ganz viel der Musikerziehung über die Kirche. Wir hatten einen wunderbaren Kirchenmusikdirektor, das war Herr Kiefner, der hatte eben diese Chöre aufgebaut. Man fing an, mit 5 bin ich das hieß Chörle, der Kinderchor, dann die Jugendkantorei und dann die Erwachsenenkantorei, also 3 Altersstufen. Und wir machten abwechselnd Gottesdienst, also die Erwachsenen und die Jugendkantorei. Wir sangen dann immer, also bei den Gottesdiensten Sonntag waren wir dran. Und es gab auch viel Instrumentalmusik und ganz viel über der Musikerziehung lief einfach über die Kirche, so wie die andere, die Popmusik. Sozialisation halt über den EFN lief. Also die Amis haben über die Popmusik die Leute auf ihren Weg gekriegt und die Kirche hat über die Bach-Lieder die Leute auf ihre Inhalte gekriegt. Also jedes Mal, es wurde mir auch ziemlich bewusst, vor allem dann, als ich größer war, dass mit der Musik die Leute irgendwie gefangen, gekascht werden. Die Kirchenmusik und meine Mutter stammte aus einer Familie, wo relativ viele Pfarrer waren. Auch mein Vater, also sein Vater, mein Großvater, war Theologe und Altphilologe. Der war übrigens Direktor des Steglitzer Gymnasiums hier in Berlin. Und da war so eine Kirchenaffinität da in der Familie, ohne dass es wirklich religiös zuging. Also es war einfach, also mit Glauben oder so, mit Beten war nicht so viel, aber irgendwie war die Kirche als Institution,
Pfeiler der Gesellschaft
wurde irgendwie doch respektiert. Und mit der Musik fand ich das auch ganz toll. Ich bin gerne in den Chor gegangen, ins Chörle, wo wir die Bach-Choräle gelernt haben. Und das ist heute noch, gehört zu meinen Lieblingsmusiken. Bach finde ich ganz, ganz großartig. Und ich bin froh, dass ich das mitgekriegt habe. Und der andere Pfeiler, den Sie genannt haben mit dem Ballett, das war eine Ehre, dass ich auf diese Schule aufgenommen wurde und auch nicht rausflog immer bei der sommerlichen, jährlichen Prüfung. Das war eine Eliteschule letztlich. John Kranko war der Choreograf, der das Stuttgarter Ballett wirklich groß gemacht hatte. Und die haben dann auch angefangen, auf die Ausbildung zu achten und haben so eine sehr anspruchsvolle Schule eben gegründet, wo nicht jeder hinkam. So. Und das war natürlich eine tendenzielle Überforderung. Ich musste in Tübingen nach der Schule mit dem Bus 80 Minuten, damals gab es die Schnellstraße noch nicht, hin und 80 Minuten zurück, um dann erst 2-mal die Woche, dann 3-mal die Woche, dann 4-mal die Woche Unterricht zu haben und auch verschiedene Fächer. Also es war dann richtig die Tanzausbildung am Schluss. Und das habe ich danach aufgehört, ein Jahr vorm Abi, weil es überhaupt nicht mehr ging. Die anderen waren längst mit der mittleren Reife ausgestiegen. Ich war die Einzige, die noch heimlich ins Gymnasium ging und Abi machen wollte. Aber es hat mir beigebracht, was ich alles leisten kann. Es war eigentlich eine totale Überforderung. Ich war den ganzen Tag unterwegs, lernend, mit Déplacement, also mit Busfahren. Und das hat mir beigebracht, dass ich relativ viel aushalte und dass ich auch durchhalte. Und jetzt, wenn man zum Beispiel en suite spielt oder auf Tournee ist oder auch beim Drehen, wo man manchmal 15-Stunden-Tage hat oder so, wenig Schlaf, dass man nicht zimperlich ist und es irgendwie durchhält. Das ist auch von meiner Mutter übrigens das Preußische.
Wie haben sich die preußischen Kreumanns in Tübingen gefühlt?
Zuerst schon als Fremdkörper. Meine Mutter hat sehr stark darunter gelitten, dass sie also rein sprachlich nicht akzeptiert wurde, weil das Schwäbische konnte sie ja nicht, waren Berliner meine Eltern und meine vier älteren Brüder waren schon so groß, dass sie auch das Schwäbische nicht mehr angenommen haben. Wir waren als Fremdkörper erkennbar und das hat meine Mutter sehr stark empfunden und sie hat auch eine Aversion gegen das Schwäbische entwickelt. Sie hat sozusagen als Gegenwehr, fand sie das dann blöd, diese Sprache, und wollte auch nicht, dass wir Schwäbisch lernten. Natürlich war das gar nicht zu vermeiden. Als ich in die Schule kam, konnte ich überhaupt kein Schwäbisch, aber natürlich hat mich da keiner verstanden und innerhalb von wenigen Wochen konnte ich natürlich Schwäbisch.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit Marin Kreumann. Frau Kreumann, die Republik zerbricht sich den Kopf darüber, wie mit der AfD umzugehen ist. Sie machen Witze über die AfD. Es gibt Sketche, wo Sie als Ärztin diagnostizieren, ein Patient ist AfD-positiv, er hat zu viele Antivolkskörper im Blut, er hat eine Filterblasenentzündung.
Ja, das finde ich, das fehlte eigentlich. Also wir überlegen ja so viel, wie man umgehen kann mit der AfD und man wird wütend und sagt, ah, diese Rechten. Und irgendwie fehlte die Unbefangenheit, einen wirklich kleinen, im Grunde karlauerigen Witz mal zu machen, aber den präzise zu erzählen, wie nämlich auch mit den Stufen, wie es zu dieser Krankheit kommt, wie es so schleichend ist. Eigentlich fand ich immer ausländisches Essen gut und jetzt dieser Geruch stört mich seit Neuestem. Und es ist ja in einer Bildhaftigkeit sozusagen eine Parallele, haben wir da gefunden, wie wir das nach rechts rücken beschreiben. Und das mochte ich sehr gerne, weil es eben nicht was Pädagogisches auch ist. Und es reicht, also es ist gut zu sagen, ich bin dagegen. Aber als satirische Form finde ich immer diese appellhafte und wir müssen, das finde ich nicht so gut wie ein Witz, der einen zum Lachen bringt und sagt, Leute, ja, das ist es eigentlich. Lasst uns mal cool da drauf gucken, was ist es. Natürlich wirft die AfD, der Erfolg der AfD Fragen auf. Und ich finde ja, wir sollten uns bemühen, also diese Fragen zu sehen von Wählerinnen und Wählern, die offensichtlich nicht beantwortet worden sind für sie. Und eben, dass wir andere Antworten suchen als die, die die AfD gibt. Also die Fragen sind sicher berechtigt und es macht skeptisch. Es ist hochalarmierend, dass so viele Leute diese Partei wählen.
Waren die linksliberalen intellektuellen Milieus, die Medienmilieus, die Künstler, die Schriftsteller, die Intellektuellen, waren die zu arrogant, zu selbstgewiss in ihrer Haltung? Das ist ein Vorwurf, der immer kommt.
Ja.
Ich benutze jetzt nicht die unschönen Ausdrücke.
Politisch korrekt und politisch inkorrekt und so. Ja, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir so eine liberale Grundhaltung in der Gesellschaft haben. Das fand ich eigentlich sehr gut. Das verbindet uns auch eigentlich mit den meisten skandinavischen Gesellschaften zum Beispiel. Das merkt man in Bezug auf Sexualität, das merkt man in Bezug auf Politik. Offensichtlich ist es passiert, dass wir das als Grundgestus akzeptiert haben und einige waren aber gar nicht dafür. Und wie in Frankreich zum Beispiel die Katholiken, dass einige sich untergebuttert gefühlt haben. Da waren wir vielleicht nicht sensibel genug. Wir haben auch gedacht, so in den 90ern oder so, das geht immer so weiter. Wir sind liberal, es kann immer nur noch liberaler werden. Nein, dass es einen Umschwung gibt hin nach rechts, das haben wir zu lange übersehen und auch verharmlost. Und ich finde, dass es wahnsinnig wichtig ist, also jede Person in ihrem Umkreis Diskussionen zu führen mit Menschen, die nicht so ticken wie man selber. Man könnte ein Leben als Intellektueller führen, ohne jemals einem Menschen aus der Unterschicht zu begegnen. Das tun auch viele.
Dafür finde ich
immer U-Bahn fahren ziemlich gut und in die Notaufnahme eines Krankenhauses zu gehen, überhaupt zu Ärzten zu gehen, in Wartezimmer. Da sieht man mal, wen es alles in dieser Gesellschaft gibt, was es für Schicksale gibt, was es für Lebenswege gibt. Und zu gucken, mit wem habe ich eigentlich Kontakt? Verbringe ich freiwillig einen Abend mit jemand, der kein Abitur hat? Habe ich schon mal einen Abend verbracht mit einem Menschen mit Migrationshintergrund? Oder, also man kann mal einfach sich selber überprüfen, wie elitär ist eigentlich meine Lebensführung? Und ich finde jetzt, also da finde ich wieder, bin ich eigentlich ganz gut raus im Unterhaltungsbusiness, weil Unterhaltung, Comedy, Witz machen, ist für alle Schichten. Das ist ein Ansatz, wo man potenziell alle erreichen kann. Deswegen finde ich den gut. Aber wir können da auch andere Ansätze suchen. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich engagieren. Aber ich glaube, was generell schlecht ist, ist diese Selbstverständlichkeit, die oft in Selbstgerechtigkeit übergeht. Wir sind ja, wir wissen, wie es richtig ist. Wir sind die Schlauen. Wir sind die, die für Bildung stehen. Und wir wissen es einfach besser. Also Deutsche haben sowieso ja leicht die Tendenz zum Besserwisserischen, also nicht nur als Ruf von außen. Ich finde, dass das stimmt. Ich ertappe mich ja auch selbst manchmal dabei. So, oder wie mein ältester Bruder zu sagen pflegt, ich bin nicht besserwisserisch, ich weiß es einfach besser. So, diese Haltung ist doch sehr, sehr verbreitet. Und das ein bisschen brüchig zu machen, finde ich gut. Und da kommt wiederum Kunst rein. Kunst kann aufbrechen, kann auch provozieren, dass man sagt, ah, das ist doch keine Kunst. Also dir sagt, das ist doch keine Kunst. Super, ist keine Kunst, was ist es? Nicht umsonst hat die AfD den meisten Schaum vorm Mund gegenüber fortschrittlichen, avantgardistischen Theaterprojekten, wo man nicht mehr die große Literatur und nicht mehr das Regie-Theater.
Ja, da gibt es große Anfragen zu, kleine Anfragen.
Ja. Die sind vor allem im kulturellen Bereich.
Ausländeranteil, Spielplan, Förderung, genau. Wie werden die Mittel eingesetzt?
Hassobjekt, Gorki-Theater, da sind viele Migranten.
Aber selbst bis in kleine Provinztheater, Rottweil, Zimmertheater, das ist ganz klar eine Strategie.
Ja. Das heißt, dass die Kultur ein wichtiger Punkt ist. Das heißt also, gerade die Genderfrage ist für die, haben sie Schaum vorm Mund, die Rechten, die AfD, und in der Kultur. Und bei beiden Punkten müssen wir ganz offensiv sein.
Offensiv sein heißt nochmal was?
Offensiv sein heißt, dass wir unsere Meinung vertreten, dass wir natürlich pro Gender sind, weil wir wollen, dass die Frauen eine andere Position in der Gesellschaft haben. Wir wollen die Menschen mit Migrationshintergrund, die da sind, tatsächlich integrieren. Wir wollen anders über Menschen reden, die anders sind. Wir wollen nicht ein Denken, wir sind die eigentlichen Deutschen und die anderen haben Glück, dass sie, wenn sie hier sein dürfen, sondern es geht um Menschenwürde. Alle Menschen sind gleich, auch die mit der anderen Hautfarbe, die eine andere Religion haben, die eine andere Sexualität haben. So, das meine ich, das müssen wir offensiv weiter verteidigen und als selbstverständlich benutzen und leben. Und zeigen, dass wir da nicht erschütterbar sind. Und dann denen, wenn die ihre Vorstöße machen, auch in der Kultur oder Homosexualität oder was, ja, vor allem Ausländerfeindlichkeit, natürlich sagen, das ist ausländerfeindlich, das geht gegen die Menschenwürde, das ist Rassismus, wenn es das ist, das deutlich auszusprechen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Und das wird sicher in die Privatgespräche gehen. Ich glaube, alle von uns haben mittlerweile im Freundeskreis, Bekanntenkreis, vielleicht in der Familie jemand, wo man sagt, oh, das wusste ich. So, ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, diese Gespräche dann zu führen.
Das heißt, Position beziehen, aber es heißt eben auch, die Dialoge zu führen.
Ja, zu sprechen. Also das gab es ja früher auch. Also ich habe in meiner Familie zum Beispiel fast alle politischen Meinungen außer AfD, außer ganz rechts sind vertreten. Und ich bin daran gewöhnt, so eine Familie gewöhnt einen ja an Diversität. Und dass man auch mit anderen redet, die nicht so denken wie man selber. Ich finde immer gut, über das eigene hinauszugehen. Einfach zu wissen, die gibt es und mit denen rede ich. Das sind auch verschiedene Arten von Herkunft. Ich finde es auch schlimm, wenn Akademiker immer nur unter sich bleiben. Das ist auch nicht richtig. Das ist schön, das gibt uns ein gutes Gefühl. Ah, der denkt genau so. Aber es ist nicht die Realität. Und das zu suchen, diese Konfrontation zu suchen und diese Begegnung zu suchen, die uns vielleicht aus unserem Gefühl von gemütlicher Selbstgerechtigkeit rauskatapultieren, das ist, glaube ich, wichtig.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Marin Kreumann.
Danke Ihnen, Frau Jacobi.